Ja, liebe Gemeinde, heute ist in jeder Hinsicht ein besonderer Gottesdienst, auch was die Predigt angeht. Am Eingang sagte mir das schon jemand. Er sagte, heute musst du über ein Thema sprechen, über das du noch nie gepredigt hast. Über ein Thema, was mir zugegebenerweise vielleicht auch gar nicht gut liegt. Ein Thema, was aber sehr wichtig ist für unser Leben. Ein Thema, wo Menschen mitunter in ganz große Schwierigkeiten geraten. Ich hoffe, es ist niemand anwesend, den das jetzt so stark und so extrem trifft. Ich möchte ein bisschen den Anlauf von einer anderen Seite nehmen, damit die Spannung ein bisschen bleibt, außer diejenigen, die am Dienstag da waren, die wissen ja schon, um welchen Text es geht. Die meisten von euch haben bestimmt schon mal bei einer Esso-Tankstelle getankt. Esso, hier in Spanien gibt es das, glaube ich, nicht, hier an der Costa Blanca zumindest nicht. Aber das nächste Mal, wenn ihr an der Esso-Tankstelle steht, werdet ihr an diese Predigt denken. Da bin ich ganz sicher. Und hoffentlich nicht, weil der Preis schon wieder gestiegen ist für den Liter Sprit. Aber Esso geht zurück auf den Amerikaner John D. Rockefeller. 1870 hat er zunächst die Firma Standard Oil gegründet und die Anfangsbuchstaben von Standard Oil sind eben SO und daraus wurde schließlich Esso. Rockefeller war durch das Ölgeschäft bereits mit 33 Millionär. Mit 33. Und mit 53 war er der erste Milliardär auf der Erde. Doch diesen Erfolg, den hat er mit seiner Gesundheit bezahlt. Zunächst fielen ihm die Wimpern aus, dann die Augenbrauen, dann die Kopfhaare. Pro Woche verdiente er, wer traut sich was zu schätzen? 10 Millionen. Ruht es ein bisschen hoch, es war nur 1 Million, aber immerhin pro Woche 1 Million. Aber seine Verdauung war inzwischen so schlecht, dass er nur noch Zwieback mit Milch vertrug. Und noch etwas fehlte ihm. Etwas ganz Entscheidendes. Ihm fehlte die Liebe zu anderen Menschen. Man sagt von Rockefeller, dass er in dieser Phase seines Lebens einfach nicht dazu in der Lage war. Er war bekannt für seine Rücksichtslosigkeit. Und dadurch war er so verhasst, dass er ständig Leibwächter um sich herum haben musste. Und er konnte sich über nichts mehr freuen und nachts kaum noch schlafen. Schließlich ging es ihm so schlecht, dass es die Öffentlichkeit merkte. Und die Presse, sie hat schon zu seinen Lebzeiten von dem reichsten Mann der Welt sicherheitshalber einen Nachruf in der Schublade verfasst. Geld macht nicht glücklich. Aber trotzdem jagen wir ihm hinterher. Und zwar, ich bin überzeugt, fast alle, die in diesem Raum sind. Die einen mehr, die anderen weniger. Die meisten von euch denken an den Januar 2015 zurück, als die Europäische Zentralbank sich entschieden hat, für über 1 Billion Euro Staatsanleihen zu kaufen. Und damit konnte in Europa noch mehr konsumiert werden und spekuliert werden. Und der DAX, der jagte seitdem ein Allzeithoch nach dem anderen. Als hätte es die Finanzkrise vor 6 Jahren nie gegeben. Und alle Bürger, die fleißige Sparer waren, für die begannen schwere Zeiten. Ja, schlaflose Nächte, weil es gab plötzlich keine Zinsen mehr. Und wie legt man sein Geld nun gewinnbringend an? Und die Werbung suggerierte uns, wieso anlegen? Ausgeben ist die neue Maxime. Das Geld muss ausgegeben werden, am besten gleich. Kaufen, kaufen, kaufen. Der Konsumklimaindex, der war seit Jahren nicht mehr so hoch wie im Moment. Der deutschen Wirtschaft geht es wunderbar und auch Spanien erholt sich, auch wenn der Sprit inzwischen ein bisschen teurer geworden ist und nicht mehr unter 1 Euro der Liter Diesel zu haben ist. Und manche freuen sich, sie kommen an die Costa Blanca und sagen, wow, Früchte, Gemüse und auch Sprit ist preiswerter als im Rest Europas. Und gerade diejenigen, die mit dem Auto gekommen sind, tanken garantiert direkt hinter der Grenze in Spanien. Und doch merken wir es nicht, dass wir Menschen gefangen sind oder in der Gefahr stehen, gefangen zu werden in einer Konsumspirale. Und ich weiß, mindestens einer sitzt hier in der Reihe, der kauft fast nur noch online ein. Mir ist das total fremd. Und meine erste Online-Kauferfahrung, die relativ positiv ausgegangen ist, die ist erst eine Woche her, weil die Zulieferung hier mitunter miserabel ist. Ich habe den Eindruck, diese Konsumspirale, das ist nicht ein weltliches Problem, sondern es ist unter uns Christen genauso aktuell wie eben in der sogenannten Welt, unter denen, die nicht gläubig sind. Der Multimillionär Jean-Paul Getty hat einmal gesagt, wenn man kein Geld hat, denkt man immer nur ans Geld. Wenn man Geld hat, denkt man auch immer an Geld. Er muss es wissen. Geld, merken wir, ist eine große Macht, die unser Leben in Beschlag nehmen kann. Und ganz gleichgültig, ob wir Millionen angelegt haben, Millionen Pesetas vielleicht, oder ob wir vom BAföG leben oder sogar von Hartz IV. Der Soziologe Norbert Bolz sagte, wenn die Menschen nur einkaufen gehen müssten, was sie brauchen, und wenn sie nur kaufen würden, was sie brauchen, dann wäre die kapitalistische Wirtschaft längst zusammengebrochen. Wir Menschen werden animiert zu kaufen, obwohl wir es nicht brauchen. Weil es ist ja gerade so preiswert. Vor Jahren noch, als wir den Euro nicht hatten hier in Spanien, da gab es die 100 Pesetenläden. Und diese Läden haben mich fasziniert. Und wenn ich an so einem Laden vorbeikam, ich konnte es nicht glauben, alles in diesem Geschäft kostete nur 100 Peseten. Wie viel waren 100 Peseten in Euro? Lange her, 60 Cent. 60 Pfennige, genau, Entschuldigung, natürlich. Unglaublich, nicht wahr? Alles so billig. Und trotzdem, wenn ich am Ende aus diesem 100 Peseten rauskam, habe ich ein paar Scheine dagelassen. Meistens habe ich Zeug gekauft, was ich nicht unbedingt brauchte. Aber es war ja so preiswert. Heute machen sich die chinesischen Ketten hier an der Küste breit und sie funktionieren genauso. Alles kostet 1 Euro mehr oder minder und wenn wir rausgehen, merken wir doch, dass wir viel Geld da gelassen haben. Und so funktioniert unsere Wirtschaftsordnung eben, dass wir immer das Neueste haben wollen. Das neueste Smartphone, ein größeres Auto, coolere Kleidung, man muss ja up to date sein. Früher wurde Habsucht unter Christen als die sogenannte weiße Sünde bezeichnet. Habt ihr das schon mal gehört? Mir gefällt dieser Ausdruck unglaublich. Wisst ihr, warum man sie weiße Sünde nannte? Ihr kommt nie drauf. Oder weiß es zufällig jemand? Sind Schwaben anwesend heute? Keiner meldet sich freiwillig, ich will nicht näher fragen. Man nannte sie die weiße Sünde, weil man sieht sie auf der weißen Weste nicht sofort. Versteht ihr, was ich meine? Man sieht sie auf der weißen Weste nicht sofort. Gottes Wort ist hier ganz eindeutig. Paulus schreibt an Timotheus, der noch ein relativ junger Mann war, er sagt, Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Und so wird das jetzt nachfolgend eine echte Kollektenpredigt. Aber wir sammeln keine Kollekte, darum ermahne ich euch, lasst am Ausgang es nur leise rascheln. Manche haben es verstanden. Jetzt gucken wir uns endlich den Bibeltext an. Ihr dürft mitlesen aus dem Lukas-Evangelium, dem 12. Kapitel ab Vers 13. Und wieder haben wir ein Gleichnis, was uns ganz schön in Atem hält. Wir haben hier wieder ein Gleichnis, wo wir merken, Jesus, er erzählt eine Geschichte, die die Leute echt schlucken lässt. Und mich auch. Ich habe dieses Gleichnis oft gelesen in der Vorbereitung für den Dienstag und auch für diese Predigt. Und glaubt mir, einige Fragen sind immer noch unbeantwortet. Wir lesen
nach einer etwas moderneren Übersetzung, einer aus der Volksmenge bat Jesus: Rabbi, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Jesus erwiderte ihm: Mensch, wer hat mich zum Schlichter oder Richter bei euch gemacht? Dann sagte er zu den Leuten: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Sinn des Menschen besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. Und er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte nun unterbringen soll. Schließlich sagte er: So will ich's machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und ich werde größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen: Nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens. Da sprach Gott zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das alles gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Soweit Gottes Wort. Zu Anfang sehen wir einen Menschen mit einem scheinbar berechtigten Anliegen. Wir haben es am Dienstag ein bisschen ausführlicher dargestellt. Es geht um einen Erbstreit. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, dieses Gleichnis hätte er heute im 21. Jahrhundert hier an der Costa Blanca erzählen können. Ich werde morgen eine Beerdigung halten gegen 11 Uhr, etwas südlich von hier. Und das wird eine der wenigen Beerdigungen sein, wo es nicht um das Erbe geht. Warum? Es gibt keine Kinder. Aber ansonsten habe ich mich regelrecht gewappnet innerlich. Wenn ich bei einem Vorgespräch bin, dieses Thema kommt garantiert. Und meistens in sehr unschöner Form. Da ist Vater oder Mutter gestorben, aber kaum, dass wir die technischen Einzelheiten besprochen haben, geht es irgendwie um das Erbe. Und hier scheinbar ein berechtigtes Anliegen, ein Erbstreit. Wahrscheinlich ist ein vermögender Mann gestorben und hat zwei Söhne hinterlassen. Normalerweise wurde der Besitz nun unter den beiden Söhnen aufgeteilt. Und das Aufteilen oblag dem älteren Sohn. Er hatte die Pflicht, dem Jüngeren seinen Teil auszuzahlen. Das war so festgelegt. Aber in diesem Fall war es offensichtlich anders. Der ältere Sohn versuchte vielleicht, das Erbe zusammenzuhalten oder was? Jesus guckt hinter die Kulissen und er gibt ihm eine echte Abfuhr. Denn wo es zunächst aussieht, als würde es um Gerechtigkeit gehen, denn das ist das Anliegen des offenbar Jüngeren, der den Rabbi, der Jesus, zum Richter anruft. Da ist die Antwort von Jesus überhaupt nicht leicht zu verstehen. Ja, sie ist eher schroff. Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Wow, wenn ich derjenige gewesen wäre, der hier Jesus um Hilfe angerufen hätte, ich wäre ganz schön gebügelt nach Hause gegangen. Jesus, ich habe doch recht. Okay, wenn du diesen Fall nicht übernehmen willst, suche ich mir jemand anders. Aber Jesus ersetzt noch einen drauf. Er sagt: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Wir merken, Jesus, er schaut hinter die Kulissen. Und während das Anliegen zuerst oberflächlich nach Gerechtigkeit klingt, jemand fragt den Rabbi, der sich mit Gottes Wort auskennt: Schaffe mir Recht, schaut Jesus dahinter. Und er macht klar, hier ist das Problem ein ganz anderes. Und er sagt diesem Mann eigentlich: Egal, ob es dir zusteht oder nicht, du gierst danach, dass du endlich an deinen Besitz kommst. Und das ist Habgier. Aber Besitz kann kein echtes Leben schenken. Und deswegen lass mich damit in Ruhe. Ich bin nicht gekommen, um Menschen reich zu machen, Aber wenn du irgendwann danach fragst, wie man echtes Leben findet, dann kannst du gerne zu mir wiederkommen. Das sagt Jesus diesem Mann mit etwas anderen Worten. Die krasse Antwort Jesu ist, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Lieber Gottesdienstbesucher, hier sind wir angesprochen, nicht wahr? Manche von uns sagen sich, okay, ich bin ja nicht reich. Bist du doch. Es kommt nur darauf an, mit wem du dich vergleichst. Wir alle, die wir in diesem Raum leben, sind garantiert reich. Wir gehören garantiert zu dem reichsten Viertel der Weltbevölkerung. Garantiert. Verlasst euch drauf. Allein, dass alle hier Anwesenden lesen und schreiben können, davon gehe ich mal aus, macht uns zu reichen Menschen. Allein die Tatsache, dass fast alle hier Anwesenden ein eigenes Bankkonto haben und das nicht im Minus ist, macht uns zu dem reichen Teil dieser Weltbevölkerung. Jesus sagt, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Schön, wenn ihr eine Ferienwohnung hier an der Costa Blanca habt. Schön, dann kommt ihr häufiger wieder und wir sehen uns häufiger hier in der Gemeinde. Und ihr merkt, es lohnt sich, es ist schön hier bei uns. Wir haben mit das gesündeste Klima der ganzen Welt hier in der Costa Blanca. Wir haben eine gute Zeit hier mit den Christen, die sich treffen, hier in dieser Gemeinde. Aber niemand lebt davon, dass er viele Güter hat, sagt Jesus. Deine Ferienwohnung, dein schönes Haus in Deutschland, deine Autos, was immer du an Besitz hast, davon lebst du nicht wirklich. Als ich das gelesen habe, musste ich an diese Werbung denken, wo jemand seinen Fotokalender vielleicht online aufspult und sagt, mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Frau, meine Bank. Erinnert euch an diese Werbung schon ein bisschen länger her. Jesus sagt, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Denn nicht einmal, und so müsste man wörtlich übersetzen, denn noch nicht einmal für einen im Überfluss Lebenden besteht sein Leben aus seinen Gütern. Im Gegenteil, die Güter haben die Macht, uns von wirklichem Leben abzuhalten. Verstehen wir nun die schroffe Ablehnung Jesu? Dass er ihn so abbügelt? Und das macht klar, dass beim Thema Geld, und so sagt man ja in einer Redewendung, der Spaß aufhört. Nur Jesus meint es anders. Ich glaube, es heißt, die Freundschaft hört auf, ne? Bei Geld hört die Freundschaft auf, irgendwie so. Jesus erzählt diese Geschichte vom reichen Kornbauern. Wieder von einem Menschen, der eigentlich nichts Schlimmes gemacht hat, sondern im Gegenteil, er ist geradezu, würden wir sagen, ein deutscher Musterbürger, der einfach nach dem Motto gelebt hat, schaffe, schaffe, Scheunle, baue. Etwas abgewandelt nach dem schwäbischen Spruch. Alles läuft bei ihm wie geschmiert. Ein Bauer, er hat gutes Land und eine richtig gute Ernte eingefahren. Glückwunsch! Und er überlegt, was mache ich mit diesem Wahnsinnsertrag? Wie bringe ich es unter? Wie lagere ich es? Und er überlegt sich, dass er den Ertrag am besten in die eigene Altersvorsorge steckt. Ein Thema für Rentner. Am Dienstag habe ich gesagt, das ist ein echtes Costa Blanca-Thema, dieses Gleichnis vom reichen Kornbauer. Wir werden immer aufgefordert, wir dürfen uns nicht mehr verlassen auf die staatliche Rente, wir müssen selbst vorsorgen. Das wusste dieser Bauer zur Zeit Jesu schon damals. Er überlegt sich, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Ich würde sagen, der Mann hat ausgesorgt. Den beneide ich ein Stück weit. Vorrat für viele Jahre, einen sorgenfreien Ruhestand erleben. Wer will ihm das verübeln? Es gibt eine Untersuchung in Deutschland, die sagt, dass Eine zweistellige Anzahl Millionen Menschen planen, ihren Ruhestand im Süden Europas zu verbringen. Eine hervorragende Perspektive für Spanien und Portugal. Die wollen alle noch herkommen. Darum wird hier gebaut wie verrückt. Vermutlich. Die Rente unter der Sonne des Südens. Gut, im Moment ist hier in Deutschland genauso warm, noch ein bisschen wärmer. Aber der Mann, dieser Kornbauer, sagt, mir geht es gut, ich habe ausgesorgt. Kannst du ausmachen. Manchen Leuten wird es unter dieser Predigt ein bisschen frisch da hinten. Wir machen die Klimaanlage ein bisschen aus. Dieser Mann, er hat ein beruhigendes Polster. Ich vermute, es sind keine Bauern anwesend heute hier, nicht wahr? Aber ich bin überzeugt, wenn ich den einen oder anderen fragen würde, hast du dir ein Polster angelegt? Dann gucken jetzt viele so auf den Boden. Ich auch. Bin ein sparsamer Mensch. Wer weiß? Ich habe gemerkt, dass ich zum ersten Mal hier in der Costa Blanca meine Festanstellung in einem Büro verloren hatte. Da merkte ich, hoppala, hier muss man vorsorgen. Das geht hier von heute auf morgen, ohne jegliche Sicherheit. Gott sagt diesem Mann in Bezug auf seine Sicherheit, du Narr, heute Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Das Wort, das hier eigentlich steht, von zurückfordern, ist, du musst es zurückzahlen. Es ist ein Wort aus der Wirtschaft. Du musst es zurückzahlen, du Narr. Und wir merken, die eigentlichen Narren, das sind nicht die am Rosenmontagsumzug. Die echten Narren, sagt Jesus, die denken, dass sie ausgesorgt haben und sie haben etwas Entscheidendes in ihrem Leben verpasst. Gott sagt dem Mann, du hast das Wesentliche nicht verstanden. Du hast aufs falsche Pferd gesetzt. Sicherheit bringt kein Leben. Und hier merken wir, dass diese Geschichte ganz krass wird. Gott erfordert jeden guten Deutschen mit dieser Geschichte heraus. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wem werden die Schätze gehören, die du angesammelt hast? Und wir merken, die Sterblichkeit stellt unseren Besitz total in Frage. Könnte es sein, dass diese Geschichte unser Leben mehr beschreibt, als wir wach haben wollen? Ich hatte gehofft, dass ich euch heute bei dieser Predigt ein paar Zahlen präsentieren kann, die mich jeden Sommer sehr nachdenklich machen. Jeden Sommer, an dem Wochenende zum 1. August hin, fahren zigtausend Menschen los hier in den Süden Spaniens. Im letzten Jahr waren es etwa 250, die nicht ankamen. Die tot auf der Straße blieben, nur in Spanien. Sie haben sich auf die schönsten Tage des Jahres gefreut, auf diesen Urlaub haben sie gewartet und vielleicht daraufhin gespart und sie haben diesen Urlaub nie erreicht. Bei einem Autounfall auf dem Weg in den Urlaub ums Leben gekommen. Die Straßen werden voll sein, wenn ihr heute Abend nach Hause fahrt. Und es kann jeden von uns treffen. Und wir fragen uns, wem wird gehören, was wir angesammelt haben? Und die Antwort liegt im Grunde auf der Hand. Es wird unseren Kindern gehören. Und wir merken, dieser reiche Mann, er hatte entweder keine Kinder oder er war isoliert von seiner Familie. Denn Gott sagt ihm, wem wird das gehören? Und die Antwort, die rhetorisch hier im Raum steht, niemand. Du hast umsonst deinen Besitz angesammelt. Es geht nicht darum, wie viel wir haben, sondern dass uns dieses Handeln bestimmt, dass wir immer darum kreisen, was wir uns als Nächstes wünschen. Ich bin manchmal sehr überrascht, wenn ich mit jungen Leuten zu tun habe. Ich habe auch eine Konfirmandengruppe hier, die gerade Urlaub macht, aber Mitte August geht es dann weiter. Ich bin überrascht, wie stark dieser Konsumgedanke in diesen 14- bis 16-Jährigen beheimatet ist. Konsumieren steht ganz groß auf der Tagesordnung. Jesus ringt darum, dass ein Blickwechsel passiert und wir wieder darauf achten, was wirklich zählt im Leben. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen über Essen, Trinken und Kleidung. Darum wird Gott sorgen. Kümmert euch um das, was er mit euch vorhabt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch das alles zufallen. Das ist übrigens der einzige Zufall, den ich in der Bibel finde. Das eigentliche Problem beim Geld ist also, dass wir uns Sorgen machen, dass wir uns damit beschäftigen, entweder wo wir es herkriegen oder wofür wir es ausgehen. Unsere Gedanken kreisen darum. Und Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn wir gleich miteinander Abendmahl feiern, dann treffen hier im Grunde zwei Kontraste aufeinander. Auf der einen Seite habt ihr dieses Gleichnis mit dem Text im Hinterkopf. Und auf der anderen Seite werdet ihr, wenn ihr ein Bissen Brot nehmt und einen Schluck von dem Wein nehmt, daran denken, dass wir darauf warten, dass wir einmal beim Herrn sein werden. Denn Abendmahl weist in die Zukunft, weist darauf hin, dass wir einmal mit ihm Abendmahl feiern werden. Und dann wird der ganze Besitz, den wir haben und hoffentlich auch genossen haben, plötzlich wertlos sein. Wer für Geld lebt, er kann nicht für Gott und den Nächsten da sein. Aber genau darum geht es, um dem Leben, das das Reich Gottes ausmacht. Einer der tiefgehendsten Analytiker der Habsucht ist Erich Fromm gewesen. Er hat in seinem Buch Haben und Sein eine Analyse der Habsucht vorgenommen. Er sagt, dass aus psychologischer Sicht in unserem Leben alles auf ein Sein ankommt, das die wirklichen Bedürfnisse von uns und den Menschen um uns herum im Blick behält. Ein Habsüchtiger aber sucht einfach immer danach, mehr zu haben, weil er denkt, ich bin, was ich habe. Das aber ist ein Trugschluss, schreibt Erich Fromm, einer der bekanntesten Analytiker, der heute noch zur Pflichtlektüre im Studium der Psychoanalytik gehört. Ich weiß noch, als ich als kleiner Junge ein Sparbuch in die Hand bekam, mein erstes. Darauf stand folgender Satz: Sparst du was, dann hast du was. Und hast du was, dann bist du was. Stand auf diesem Sparbuch. Was für eine Lüge, sagt Erich Fromm. Denn das alles ist, wenn das alles ist, was es über dich zu sagen gibt, dann bist du ein Nichts. Dann drehst du dich nur um dich selbst und um deinen Besitz. Denn zuerst besitzen wir die Dinge und dann besitzen sie uns. Und dann saugen sie uns aus. Am Dienstag sagte jemand, es ist doch erschreckend und erstaunlich, wie viele reiche Menschen Selbstmord begehen. Sollte man nicht meinen, sie haben alles? Und doch merken sie, dass ihr Leben irgendwie sinnlos ist. Zuerst besitzen wir die Dinge und dann besitzen sie uns. Sie kosten uns Zeit und Energie, sie brauchen Platz, sie müssen benutzt, gepflegt, gelagert und sie müssen präsentiert werden. Man lebt in der Angst um seinen Besitz und verkümmert als Mensch. Gottes Wort sagt, wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Und wiederum zeigt das in Richtung Ewigkeit. Wenn ihr ein Stück Brot nehmt, einen Schluck Wein trinkt, dann denkt daran, wir werden beim Herrn sein, wirklich reich. Und trotzdem bleibt alles, was wir bisher angesammelt haben, manchmal mit Mühe angesammelt haben, hier. Und doch werden alle, die mit dem Herrn in Gemeinschaft sind, wirklich reich sein. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du echtes Leben willst, dann darf dein Herz nicht am Geld kleben. Wenn du echtes Leben willst, dann darfst du Geld haben und Geld besitzen. Aber dein Herz muss frei sein davon. Gemeinden sind Sammlungsorte von Menschen, an denen Gott das Wunder getan hat, dass sie ein größeres Ziel gefunden haben als das Kreisen um den eigenen Besitz. Und ich merke immer wieder, auch in christlichen Kreisen, dass Geld und Besitz sehr hoch hängt. Und manche von euch sind überrascht, wenn sie mit mir ins Gespräch kommen über zum Beispiel ein Auto und ich sage ihnen, ich sage dir keinen Preis, den Preis machst du selbst. Das geht doch nicht. Ich sage, und ob es geht. Für mich immer ein bisschen eine Herausforderung, die Menschen kennenzulernen. Ich habe euch am Anfang von Rockefeller erzählt. Mit 33 war er Millionär. Mit 50 der erste Milliardär der Welt. Sein Leben war geprägt von Habgier. Und doch viele Christen sind wie Rockefeller. Sie lassen Jesus aus diesem Teil ihres Lebens einfach heraus. Aber wenn wir ihn ranlassen an dieses sensible Thema, dann wird uns das nicht ins Verderben reißen. Ich habe in der Gemeinde hier viele Menschen, die haben gelernt, dass wenn sie ihren Zehnten geben und mehr als das, dann macht sie das nicht ärmer. Sondern sie merken auf einmal, wie Gott sie segnet. Wie das eintritt, was Malachi schreibt, prüfet mich, ob ich nicht das Himmelsfenster aufreißen werde und Segen in Fülle geben werde. Ich habe es von Menschen erlebt, die haben es mir gesagt am Ende ihres Lebens. Sie haben nie bereut, nicht einen Cent bereut, den sie in Gottes Reich investiert haben. Ich schaue zurück auf mein Leben und ich kann das Gleiche bezeugen. Der hat mich gesegnet dafür, dass ich einen Sinn und einen Blick für Gottes Reich habe. Rockefeller hat eine Wende in seinem Leben erlebt, als er ungefähr so alt war wie ich. Ich sage immer, ich habe Halbzeit gehabt. Vor ein paar Monaten. Rockefeller hatte das tatsächlich. Als er 50 war, begann er, seinen Glauben ernst zu nehmen. Ob er wohl dieses Gleichnis gelesen hat? Ob Gottes Geist wohl in diesem Gleichnis sein Herz berührt hat? Er ließ sich von einem Pastor beraten, was er aus Gottes Sicht mit seinem ganzen riesigen Vermögen machen soll. Und so begann er, mit seinem Geld zu helfen. Bis heute gibt es die Rockefeller Stiftung, die mit dazu beigetragen hat, das Penicillin zum Beispiel zu entdecken und damit viele Krankheiten effektiv zu bekämpfen. Rockefeller, das wissen die wenigsten, finanzierte sogar die Gründung eines sehr bekannten deutschen Predigerseminars, des theologischen Seminars Elstal. Er setzte in ganz großem Stil sein Geld ein und galt irgendwann als einer der größten Wohltäter der Menschheit. Und dabei gesundete er erstaunlicherweise. Und die Zeitungsredakteure konnten ihre geschriebenen Nachruf wieder einpacken. Denn die meisten hat er überlebt. Obwohl er mit 53 schon als todkrank galt, bekam er durch seinen erneuerten Blick auf Gott eine ganz neue Lebenskraft. Und er starb mit 97 Jahren. Fast hätte er mit 50 wirklich Halbzeit gehabt. Er scheint den Weg durchs Nadelöhr, von dem Jesus spricht, gefunden zu haben. Jesus sagt, ihr Reichen, ihr werdet es schwer haben, ins Himmelreich zu kommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und jetzt, ihr müsst nicht an eine Nähnadel denken, sondern ein Nadelöhr ist in so einem großen Tor eine kleine Tür. Ein Tor, durch das man zu Pferd hineinreiten konnte, hatte meistens noch eine kleine Tür, durch das man mit 1,60 Meter gerade so hindurchpasste. 97 wurde er geworden und er ist gestorben in innerer Freiheit. Freiheit von seinem Besitz. Königliche Freiheit. Ich bin überzeugt, Gott hat grundsätzlich nichts gegen Reichtum. Ja, wir verstehen viel mehr von Gottes Wort, dass Gott segnet. Und wenn er segnet, kann sich das auch in materiellem Besitz äußern. Aber sein eigentlicher Segen gilt deinem inneren Menschen und deiner Seele. Lieber Gottesdienstbesucher, liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du jetzt gemerkt hast, dass es da ein Zimmer in deinem Herzen gibt, wo du den Allmächtigen die Tür zuschließt, Wenn du merkst, ich möchte über meinen Besitz selbst entscheiden und ich möchte selbst darüber entscheiden, was ich wohin spende und ich möchte mit dem Allmächtigen darüber nicht reden, dann möge dir dieses Gleichnis ein Anstoß sein. Wem wird das gehören, wenn dein Leben zu Ende geht? Ich wünsche mir von Herzen, dass nicht nur Esso bei euch hängen bleibt, von dieser Predigt her, nicht nur Rockefeller, nicht nur diese Geschichte von diesem erfolgreichen Bauern, von dem Gott sagt, du Narr, sondern dass dieses Gleichnis bei uns bewirkt, dass wir uns daran erinnern, wo echtes Lebensglück herkommt. Und wenn ich gleich einladen werde zur Abendmahlsfeier, dann gilt diese Einladung euch allen, die ihr euch als Kinder Gottes versteht, die ihr euch in der Nachfolge Jesu wisst, ihr, egal wo ihr herkommt, aus Deutschland, der Schweiz, egal wo ihr herkommt, aus Europa, ihr seid willkommen am Tisch des Herrn, wenn ihr von Herzen singen konntet, du bist mein Vater. Ich möchte nun einladen zu einem Moment der Stille und des Gebets und dann wollen wir miteinander beten, so wie der Herr uns gelehrt hat. Lass uns darum stehen. Herr Jesus Christus, dafür preise ich dich, dass du der allmächtige Gott bist, dass du einen Menschen wie Rockefeller durch deinen Geist berühren konntest und der eine Umkehr erlebt hat. Jesus Christus, ich sehe in unseren christlichen Kreisen häufig so viel Geiz und so viel verkehrte Maßstäbe. Und ich möchte dich bitten, dass du auch mir vergibst, wo meine Maßstäbe falsch waren. Herr, dass ich immer wieder an dieses Gleichnis denken mag, dass du Leben gibst, echtes Leben, das wahre Reichtum von dir kommt. Ja, Herr, und ich bin dir dankbar für all das, was ich besitze, für den Segen, den du gegeben hast. Danke, Herr, dass du ein gütiger, ein großzügiger und ein herrlicher Gott bist. Jesus Christus, uns zu segnen und diese Mahlfeier, dass wir daran denken, wir werden diesen Reichtum, den wir haben, einmal hier lassen. Und wir werden neuen Reichtum erleben, unvergänglichen Reichtum. Wir werden erleben, wie du bist, Herr. Danke dafür. Und dann wollen wir miteinander beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.